Deutschlandfunk.
Hi, hi, ihr hört den Hörsaal, einen Podcast von Deutschlandfunk Nova. Bei uns gibt es die interessantesten Vorträge aus der Wissenschaft für euch. Zweimal die Woche suchen wir einen neuen Spannenden für euch raus. In dieser Folge geht es um die Frage, wann sind wir eigentlich frei? Als Bürgerinnen und Bürger in einer Gesellschaft zum Beispiel oder auch im Job oder in einer Ehe.
Wer hat jetzt Macht über wen? Wann ist soziale Macht schlecht? Ist diese Macht an sich willkürlich? Das, was Beherrschung eigentlich ausmacht, ist, wir können uns nicht auf Augenhöhe begegnen. Wir als Gesellschaft reproduzieren bestimmte Normen zu Sexismus, zu Rassismus, zu Kapitalismus. Wenn wir was an Beherrschung ändern wollen, dann müssen wir eben Strukturen ändern. Wir müssen uns das Gesamt von diesen sozialen Regeln und Praktiken angucken und dann rückt erst in den Blick die Unfreiheit, der zum Beispiel eine bestimmte Gruppe unterworfen ist.
Tamara Jugow hört ihr da. Sie ist Professorin für praktische Philosophie an der TU Dresden. Und sie erklärt gleich, welche verschiedenen Vorstellungen es davon gibt, was Macht und was Beherrschung eigentlich sind und wann Macht über andere als okay, als legitim angesehen werden kann. Ja, und wann nicht. Und das wird gleich auch ein bisschen so ein spannender Ritt durch die Philosophiegeschichte, weil darüber, was Macht ist, gab und gibt es viele Ansichten, die haben sich ziemlich gewandelt, schon allein in jüngerer Zeit. Und deshalb bekommt ihr gleich auch ein bisschen Einblick in den Maschinenraum der Philosophie sozusagen. Also darin, wie in der Philosophie Ideen und Theorien entwickelt und diskutiert werden. Und das macht diesen Vortrag auch zu so einer Art Fundus für euch, könnte man sagen. Für Argumente in Diskussionen etwa um Demokratie oder um strukturellen Rassismus und Sexismus oder auch um extremen Reichtum. Denn das alles hat ja mit Macht zu tun. Gehalten hat Tamara Jugow den Vortrag am 20. April 2026 im Rahmen des Studium Generale der Uni Mainz und zwar innerhalb der Reihe »Wie wir miteinander umgehen – Macht, Fairness und soziale Beziehungen«.
Was ich heute vorhabe, zeige ich Ihnen gleich, aber ich will mit zwei Beispielen starten. Zwei Beispiele, die mich im Laufe dieses Vortrags immer beschäftigen werden, um sie so ein bisschen anzulocken und jetzt mit dem Thema vielleicht vertraut zu machen und zu zeigen, was können wir denn dann machen mit so Mitteln der begrifflichen Analyse und der normativen Kritik. Also was kann die Philosophie hier überhaupt leisten? Und der erste Fall, den ich ab und zu wieder aufgreifen werde, ist der Fall der Professorin, des Professors und seiner Mitarbeiterin. Das ist ein Fall, ich dachte, den viele von Ihnen kennen, die Frage, wie geht es eigentlich Mitarbeiterinnen, die an der deutschen Universität beschäftigt sind, wenn sie zum Beispiel zeitlich befristet beschäftigt sind? Die stehen doch in so einem wahnsinnig umfassenden Abhängigkeitsverhältnis zu eben ihrem Professor, ihrer Professorin, also zu ihrem Chef sozusagen. Es gibt wenige andere Exit-Optionen, die können nicht so viel anderes machen. Sie werden immer in so Kettenverträgen für 2-3 Jahre beschäftigt. Das hat viel mit der deutschen Uni-Finanzierung zu tun, immer mehr Drittmittel, immer weniger Haushaltsstellen. Und eine Frage, die uns in dieser ganzen Debatte beschäftigt hat, ist auch die Frage nach Machtmissbrauch. Also was passiert, wenn dieses Verhältnis dann schiefläuft, wenn zum Beispiel ein Professor diese Macht über seine Mitarbeiterin missbraucht? Aber das ist nicht die Frage, um die es mir heute geht, sondern ich möchte heute fragen, ist diese Macht, die ein Professor über eine zeitlich befristet angestellte Mitarbeiterin hat, ist die normativ gerechtfertigt oder nicht? Ist diese Macht an sich willkürlich? Und man kann auch das Glück haben, sozusagen einen ganz hervorragenden Chef zu haben, der eine moralisch tugendhafte Person ist, der moralisch disponiert ist, das heißt, der immer auch die Interessen der Mitarbeiterin im Blick hat sozusagen. Und trotzdem, das ist die Frage, um die es mir heute geht, ist die folgende, ist das dann normativ willkürlich? Ist das eine Form von Macht, die wir so gut finden können oder die wir mit Mitteln der normativen Kritik kritisieren müssen? Das ist der erste Fall, der heute immer wieder auftauchen wird und den ich diskutieren werde unter diesem Titel der interpersonalen Beherrschung. Zu den Begrifflichkeiten sage ich gleich noch mehr. Der dritte Teil des Vortrags beschäftigt sich dann mit etwas, das ich unter dem Titel der strukturellen Beherrschung diskutieren werde. Und da geht es mir um folgenden Fall. Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, in der das Eherecht sexistisch organisiert ist. Ja, also Sie können sich zum Beispiel vorstellen, viktorianisches England, in dem Moment, wo ich mich verheirate als Frau, verliere ich Anspruchsrechte an Eigentum zum Beispiel. Ich darf kein Eigentum in der Ehe haben, ich habe kein Scheidungsrecht und so weiter. Aber wir können auch an Beispiele closer to home denken. Also denken Sie an sowas wie, dass der Straftatbestand der Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland erst seit kurzer Zeit überhaupt als solcher geführt wird. Also das heißt, zu einer bestimmten Zeit, bevor der Straftatbestand der Vergewaltigung im deutschen Recht innerhalb der Ehe im deutschen Recht anerkannt war, war das so, dass wenn Sie sich verheiratet haben als Frau, der Mann automatisch Anspruchsrechte mit Bezug zum Beispiel auf ihren Körper miterwarb, sozusagen durch diese Institution der Ehe. Und jetzt kann man sich folgenden Fall vorstellen. Anna lebt in einer sexistischen Gesellschaft. Also nicht nur das Eherecht ist sexistisch, sondern die Gesellschaft insgesamt wird durch sexistische Normen und Praktiken organisiert. Und dann entscheidet sie sich, lieber nicht zu heiraten. Also weil die Institution der Ehe eben auf so eine problematische Art und Weise organisiert ist, sagt sie, nee, Freunde ohne mich, ich möchte einfach gar nicht heiraten. Und die Frage, die mich hier interessieren wird in dem Vortrag ist, wird Anna dann noch beherrscht? Und wenn ja, durch wen? Denn sie entzieht sich ja eben diesem konkreten interpersonalen Fall der Beherrschung durch einen bestimmten Ehemann zum Beispiel. Also in diese Beziehung begibt sie sich ja eben nicht rein. Wie möchte ich mich diesen zwei Fällen jetzt annähern? Ganz grobe Struktur des Vortrags für heute. In einem ersten Schritt, und das ist so ein bisschen grundsätzlicher und begrifflicher Natur, möchte ich die Grundlinien der philosophischen Diskussion um den Begriff sozialer Macht nachzeichnen. Also da ist sozusagen noch kein hoher Erkenntnisgewinn, aber das machen Philosophen immer so ganz gerne. Wir nehmen so Begriffe, die wir die ganze Zeit im Alltag benutzen, uns noch nie Gedanken darüber gemacht haben, zum Beispiel soziale Macht, und treten so einen Schritt zurück und fragen ja, was genau macht denn dieser Begriff? Was bezeichnet der eigentlich in der Welt? Also was genau meinen wir in der Welt, wenn wir darüber sprechen, dass eine Person A zum Beispiel soziale Macht über eine andere Person B hat? Und da möchte ich Ihnen einfach verschiedene Vorschläge nachzeichnen und aufzeigen. Und dann geht es sozusagen schon an diese zwei Fälle. Dann ist Macht jetzt erstmal ein deskriptiver Begriff, also einer, den wir brauchen, um ganz viele verschiedene Beziehungen in der Welt, die ständig überall vorliegen, zu bezeichnen. Aber diese Beziehungen müssen ja nicht notwendigerweise normativ problematisch sein. Und während ich den Machtbegriff eben als einen deskriptiven Begriff verstehe, der noch nicht normativ etwas evaluiert, wende ich mich dann schon dem Begriff der Beherrschung zu. Und damit meine ich eben normativ problematische Formen sozialer Macht. Und wann genau und aus welchen Gründen genau soziale Macht normativ problematisch wird, das hoffe ich dann mit Ihnen eben ausführlich diskutieren zu können. Erstens für so einen interpersonalen Fall, wo wir immer jetzt stark vereinfacht Akteurin 1, Akteur 2 haben, und dann diese Frage nach den Strukturen. Denn die Frage, die bei der Anna, die sich entscheidet, nicht zu heiraten, im Hintergrund steht und die die Philosophie jetzt auch schon seit 2000 Jahren natürlich beschäftigt hat, ist die folgende. Macht es denn Sinn, sowas zu sagen, wie dass Anna dann halt nicht von ihrem Ehemann, aber doch von sexistischen Strukturen beherrscht wird, ja? Also werden wir nicht alle irgendwie durch den Kapitalismus beherrscht, ja? Also macht so eine Redeweise Sinn, dass wir dann sagen, sind es die Strukturen direkt vielleicht, die uns dann beherrschen? Soweit zum Vorgehen. Und jetzt in dem ersten Schritt zu dieser philosophischen Debatte um soziale Macht. Hier ist eine Unterscheidung wichtig, die Hannah Pitkin im Jahr 72, glaube ich, gemacht hat in einem Artikel, die natürlich in verschiedenen Formen in der Philosophie immer schon irgendwie eine Rolle gespielt hat. Aber wir nehmen jetzt erstmal diese Unterscheidung, nämlich die Unterscheidung zwischen befähigender Macht, Power to, und sozialer Macht, Power over. Befähigende Macht bezeichnet das Vermögen, einen Zustand herbeizuführen. Also jetzt in Thomas Hobbes Definition zum Beispiel, die Macht eines Menschen besteht allgemein genommen in seinen gegenwärtigen Mitteln zur Erlangung eines zukünftigen anscheinenden Guts. Was heißt das jetzt? Ich habe die Macht, einen Zustand in der Welt herbeizuführen. Das ist erstmal eine super weite Definition, kann ganz viele verschiedene Sachen meinen, aber wir können uns das jetzt erstmal so verdeutlichen, dass zum Beispiel, wo wir erstmal fragen können, habe ich die Fähigkeit, einen Zustand in der Welt herbeizuführen? Zum Beispiel habe ich die Befähigung, das Vermögen, Kokosnüsse von dieser Palme zu pflücken. Und da müssen wir dann eher nach sowas gucken wie, ja, kann ich gut klettern? Bin ich stark genug, um mich an so einer Kokosnusspalme hochzuziehen? Also habe ich möglicherweise Disposition, Körperkraft, Fähigkeiten, die es mir möglich machen, diesen Zustand in der Welt zu erwirken? Ja, das heißt, Power to, ja, befähigende Macht hat erstmal nichts mit dritten Personen zu tun. Das ist erstmal nicht relationaler Machtbegriff. Dagegen Und das ist natürlich das, was zum Beispiel uns Politikwissenschaftlerinnen immer schon stärker interessiert hat, bezeichnet der Begriff sozialer Macht oder Power Over die Macht mit Bezug auf andere Personen. Ja? Und hier habe ich Ihnen mal so den konfliktuellen Machtbegriff von Max Weber mitgebracht, der soziale Macht definiert als die Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel, worauf diese Chance beruht. Sie sehen schon, hier in der Definition haben wir die soziale Beziehung und durchsetzen, Willen durchsetzen, möglicherweise gegen Widerstand und so, das klingt schon recht konfliktuell. Ja, wurde auch viel kritisiert an Weber, ist zu konfliktuell, zu einem Zwangsbegriff. Aber erstmal ganz basal, was meinen wir mit sozialer Macht? Da geht es halt um die Frage, hat eine Person A das Vermögen, eine andere Person B dazu zu bringen, zum Beispiel jetzt Kokosnüsse von dieser Palme zu pflücken. Also nicht schaffe ich das, sondern bringe ich sie dazu, da hoch auf die Kokosnusspalme zu klettern und mir Kokosnüsse zu holen. Und dieser Machtbegriff, der soziale Machtbegriff, ist derjenige, der uns jetzt im Folgenden auch primär interessieren wird. Und hier habe ich Ihnen mal mitgebracht viele verschiedene Vorschläge, die so in der philosophischen oder politiktheoretischen Debatte zu diesem Machtbegriff gerade in der Diskussion sich noch befinden. Und die meisten davon gucken darauf, wenn jetzt die Frage ist, habe ich Macht über Sie, auf Sie. Ja, also die gucken darauf, was passiert eigentlich mit der Person, über die Macht ausgeübt wird. Und behavioristische Vorschläge sagen so im weitesten Sinne, wenn ich Macht über Sie habe, dann schaffe ich es irgendwie, Ihr Handlungsumfeld zu verändern, einzuschränken, Ihre Interessen zu manipulieren. Irgendwas passiert da mit Bezug auf Ihre Handlungsoptionen. Ja, ich schränke die im weitesten Sinne ein. Oder bei vielen Vorschlägen muss ich die irgendwie einschränken. So laufen die meisten Vorschläge Anfang der 70er, 80er Jahre darüber, was soziale Macht ist. In jetzt den eher neueren, eher philosophischeren Vorschlägen finden wir ein neues Motiv. Die habe ich mal zusammengefasst unter dem Titel der kognitivistischen Vorschläge. Und die sagen, wenn ich Macht über Sie habe, dann müssen wir nicht gucken, was Sie dann machen. Also steigen Sie jetzt auf die Kokosnusspalme, ja oder nein? Sind Ihre Optionen beschränkt, ja oder nein? Sondern wir müssen darauf gucken, was in Ihrem Kopf passiert. Also bin ich in der Lage, zum Beispiel Ihnen neue Handlungsgründe zu geben oder Ihre Handlungsstrategien zu verändern, ja? Das ist ein anderer Typus von Vorschlägen. Und durch diese ganzen Vorschläge will ich jetzt kurz noch mal ein bisschen ausführlicher durchgehen. Die erste Definition ist das eindimensionale Verständnis sozialer Macht, was wir von Robert Dahl haben. Und der definiert Macht von A als eben A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do. Und das kommt stark aus der politiktheoretischen Forschung der 70er Jahre. Da ging es so um Fragen wie, wie können wir überhaupt soziale Macht beobachten? Da sehe ich ja teilweise gar nichts. Wie können wir soziale Macht messen? Also wie können wir sagen, dass ein Land mächtiger ist als ein anderes oder ein Präsident mächtiger als der Supreme Court? Und auch, wie können wir Non-Events berücksichtigen? Und da ist eben der erste Vorschlag von Dahl, der das gesagt hat. Das heißt, zurück zum Beispiel, um sich diesen Vorschlag zu verdeutlichen, ist hier die Frage, hat Person A das Vermögen, eine andere Person B dazu zu bringen, Kokosnüsse zu pflücken, also jetzt Handlungen zu verändern. Dagegen haben dann Bachratz und Baratz argumentiert, dass das irgendwie zu kurz greift, weil wir nicht immer Macht sehen können. Wir können nicht immer sehen, dass B sich auf eine gewisse Art und Weise anders verhält. Was ist zum Beispiel mit so Klimaschutzverhandlungen oder mit Klimaproblematiken, die es gar nicht erst auf die politische Agenda geschafft haben? Ja, also es haben sozusagen manche Leute vielleicht Macht, indem sie bestimmte Themen von der Agenda weghalten. Und deswegen haben die einen anderen Vorschlag gemacht darüber, was soziale Macht ist, nämlich im weitesten Sinne soziale Macht ist eben diese Fähigkeit, die Agenda setten zu können, also die Themen zu bestimmen, die auf die politische Agenda überhaupt erst kommen. Und hier geht es also darum zu fragen, hat Person A das Vermögen, eine andere Person B dazu zu bringen, zum Beispiel Arbeitsverträge nur für das Pflücken von Kokosnüssen abschließen zu können. Ja? Also wenn ich zum Beispiel Kapitalist bin und ganz viele Kokosnussplantagen auf meiner Insel angelegt habe, dann können Sie Ihre Arbeitskraft mir ja nur noch als Kokosnusspflücker verkaufen. Sie können gar nicht Maispflücker werden oder etwas anderes, was vielleicht Ihr sehnlichster Wunsch gewesen ist. Das heißt, auch hier dieser Vorschlag bezieht sich letztlich auch darauf, was Ihre Handlungsoptionen sind. Ja, also hier kommen bestimmte Optionen gar nicht erst auf die Agenda. Und das habe ich versucht, schematisch darzustellen. Die Handlungsoptionen schränken eben Ihre Wahl- und Handlungsfreiheit ein. Also O1, O2, O3 heißt Option 1, O2, O3. Und die werden irgendwie verändert jetzt bei Dahl oder beschränkt bei Bachrach und Baratz. Ein dritter Vorschlag ist von Stephen Lukes in der ersten Version seines Buches Power. Das hat er nachher korrigiert, weil es offensichtlich falsch ist. Aber das wird so genannt das dreidimensionale Verständnis von Macht, sozialer Macht. Und er sagt, soziale Macht liegt erst dann vor, wenn A affects B in a manner contrary to B's interests. Also hier geht's schon ein bisschen weniger um die Frage nach Handlungsoptionen und eher schon um die Frage, wie wird denn ihr Wille eigentlich gebildet? Also wie zum Beispiel wird ihr Interesse gebildet? Und das ist das, was mit dieser dritten Dimension gemeint war. Also, dass wir hier sagen, hier kommt was Neues dazu. Wir gucken jetzt plötzlich so ein bisschen schon in den Kopf von B rein und fragen, wie kommt er überhaupt dazu, das zu wollen, was er möchte? Aber die Definition am Ende geht halt so, dass Macht dann vorliegt, wenn jemand gegen ihre Interessen handelt. Also wenn er sie dazu bringen kann, gegen ihre Interessen zu handeln. Und das scheint offensichtlich falsch zu sein, ja. Also das scheint eine falsche Definition von sozialer Macht zu sein. Das hat er dann später auch korrigiert. Also das heißt, gut ist und wichtig ist, dass er darauf verweist, wie es zu diesem Willen und zu Handlungsinteressen zum Beispiel überhaupt erst kommt. Aber zu eng ist es eben, auf so eine moralisierte Art und Weise jetzt Handlungs- und Wahlfreiheiten erster Ordnung zu theoretisieren. Genau, und hier auch wieder zurück zum Beispiel, was ist dieser dritte Vorschlag von Lukes? Naja, der sagt sowas wie, habe ich die Möglichkeit, so viel ideologische Werbung zu schalten, dass sie sich gar nichts mehr sehnlicher wünschen, als auf meiner Kokosnussplantage anheuern zu dürfen. Ja? Also das ist dann Macht, dass ich in ihren Kopf sozusagen reinkomme und ihre Interessen manipulieren kann. Und das aber auch gegen ihre Interessen sein muss, damit es dann soziale Macht ist. Und das, was Lukes jetzt angefangen hat, nämlich eben zu gucken, nicht nur auf die Wahl- und Handlungsfreiheit und die Handlungsoption, sondern auf den Prozess der Willensbildung, das setzen jetzt eben neuere, kognitivistischere Vorschläge fort und sagen, ja, das ist eigentlich, wie Macht funktioniert. Das ist doch nicht so, wenn ich Macht über sie habe, dass ich irgendwie sie dazu bringen kann, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Also alle, die kleine Kinder haben, wissen, dass das nicht stimmt. Ja, also ich schaff's nicht, mein Kleinkind dazu zu bringen, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Trotzdem habe ich sicherlich eine riesengroße Machtfülle über dieses kleine Kind, das in ganz vielen Dimensionen extrem abhängig von mir ist und dessen Leben ich sehr in meiner Hand habe. Aber wie genau ist das der Fall, dass ich diese Machtfülle über das Kind habe? Und da sagen diese Vorschläge, naja, dafür müssen wir halt in den Kopf reingucken, also in den Willensbildungsprozess des Kindes, was da eigentlich passiert. Und ich habe hier um die Ecke in Frankfurt promoviert bei Rainer Forst und der hat eine Konzeption noumenaler Macht dann vorgeschlagen, die sagt, naja, Macht ist eben das Vermögen von A, den Raum der Gründe für B so zu beeinflussen, dass B auf eine Weise denkt oder handelt, die auf A's Einfluss zurückgeht, der intentionaler Natur sein muss, sonst spräche man nur von Wirkung und nicht von Macht. Hier stecken ganz viele Sachen drin. Wir konzentrieren uns jetzt aber nur auf diese Frage, was passiert mit B? Und hier ist eben, naja, ich habe es irgendwie geschafft, in den Kopf von B reinzukommen und B neue Handlungsgründe zu geben. Das mit der intentionalen Natur unter uns stimmt, glaube ich, nicht, aber long-standing debate. So, und was jetzt diese ersten drei Vorschläge gemacht haben, die nicht-reflexiven, ist eben Macht im Grunde als sowas zu verstehen, was sie einschränkt in ihrer Freiheit. Ja? Also wenn ich Macht über sie habe, was habe ich dann? Irgendwie sind sie dann nicht mehr so frei, sich zu entscheiden, wie wenn ich keine Macht über sie habe. Wie genau, ob ich ihnen Optionen entziehe oder die Optionen auf eine Weise organisiere, dass manche sozusagen sie schon gar nicht auf die Agenda kommt oder ob ich versuche, ihre Annahmen zu manipulieren. Es ist irgendwie immer der Fall, dass ich ihre Freiheit einschränke durch Macht. Und so weit waren wir uns in den 70er, 80ern irgendwie einig, ja, dass Macht sozusagen per se schon normativ ein bisschen problematisch ist. Das ist rechtfertigungspflichtig, dass ich sie jetzt in der Hand habe und ihre Freiheit einschränke. Und daran kann man jetzt aber Zweifel erheben und sagen, ist das denn wirklich so? Ist soziale Macht denn immer eine Einschränkung? Und ein erstes Problem daran ist, dass soziale Macht gar nicht immer tatsächlich beobachtbar ist. Ja, und gar nicht immer tatsächlich auf eine Einschränkung zu gehen scheint. Und da habe ich Ihnen jetzt so ein erstes Bild mitgebracht von einem Pärchen im viktorianischen England. Die sitzen friedlich vor dem Kamin. Das Eherecht ist sexistisch, das haben wir schon gehört. Frauen dürfen kein Eigentum besitzen in der Ehe. Scheidungsrecht ist ihnen verwehrt und so weiter. Und jetzt sitzen die da ganz gemütlich und diese Ehefrau ist vielleicht wahnsinnig glücklich über ihren Ehemann. Der hat vielleicht starke egalitäre Präferenzen. Ja? Der tut gar nichts, um sie dazu zu bringen, bestimmte Handlungen zu vollführen. Das würde dem nie in den Sinn kommen. Das ist ein moralischer Mensch. Moralisch tugendhafte Disposition möchte er gar nicht. Ja, hat er denn jetzt keine Macht über sie, wenn er gar nicht versucht, ihr Handlungsumfeld erster Ordnung irgendwie zu begrenzen? Scheint unplausibel zu sein. Irgendwie scheint er trotzdem Macht zu haben, auch wenn er ihre Handlungsoptionen jetzt erstmal gar nicht einschränkt. Die sind natürlich durch das soziale Setting eingeschränkt, ja? Also viele Begrenzungen sind von der Gesellschaft vorgegeben und so, aber der tut doch gar nichts jetzt, um ihre Handlungsfreiheit einzuschränken. Das ist ein erstes Problem. Das heißt, Machtbeziehungen können auch vorliegen, wenn gar nichts passiert, scheinbar. Und das kann man so sagen, naja, diese Vorschläge aus den 70er Jahren, die haben so einen zu starken Aktualismus. Die sind so aktionsgetrieben, behavioristisch. Da muss immer was passieren. Die kommen alle aus der Politikwissenschaft, die wollen das beobachten, ja. Also ich vereinfache jetzt, ja. Aber das ist ein erstes Problem. Soziale Macht kann nicht immer beobachtet werden, ist nicht immer aktual, wird nicht immer auch tatsächlich getriggert. Zweites Problem folgt aus dem, was ich schon zu kleinen Kindern gesagt habe. Ich habe massive Macht über mein kleines Kind. Ja, aber ist das denn nur schlecht, diese Macht? Ja? Also was ist denn das Ziel von meiner Machtausübung meinem Kind gegenüber? Ich will das erziehen auf eine bestimmte Art und Weise. Ich will, dass das halt Bildung erfährt. Ich will, dass sich das gut bewegen kann in der Welt. Also natürlich leite ich das, natürlich habe ich Macht. Aber ist diese Macht immer eine Einschränkung für dieses Kind? Kann man Zweifel dran anmelden? Und aus philosophischer Perspektive hat das seit den 70er Jahren Michel Foucault getan, der eben gesagt hat, naja, Macht ist auch produktiv. Also ich kann jetzt sozusagen ganz viel aufzählen. Es ist nicht immer ein souveränes Zentrum, es ist nicht immer eine juridische Macht. Wir müssen uns Macht nicht immer so vorstellen, dass da ein böser Staat im Hintergrund sitzt. Der Staat ist viel geschickter, ja. Der organisiert Diskurse, der organisiert das, was wir sagen können und das, was wir nicht sagen können. Also es ist viel perfider, Macht ist überall, das ist so eingesickert in unsere epistemischen Grunddispositionen und Dispositive. Ja, also das ist nichts, was irgendwie von außen uns nur in unserer Handlungs- und Wahlfreiheit einschränkt. Nein, Macht ist etwas, was uns formt, was uns als Subjekte erst hervorbringt. Ja? Das sagt Foucault. Und jetzt können wir aus dieser Kritik sozusagen, aus diesem Aktualismusproblem und aus diesem Produktivitätsproblem jetzt erstmal nur eine Sache würde ich gerne festhalten, nämlich Macht ist ein deskriptiver Begriff. Wir haben jetzt noch nichts, also auch soziale Macht, über die es mir ja nur ging. Wir haben noch nichts darüber erfahren, ob die jetzt per se immer ein normatives Problem ist oder nicht. Aber Macht ist ein Vermögen auf jeden Fall, also etwas, was nicht aktualisiert werden muss, um vorhanden zu sein. Ja, denken Sie an diesen viktorianischen Ehemann, der hat Macht über seine Frau, auch wenn die friedlich vor dem Kamin sitzen und gerade gar nichts passiert. Der muss gar nichts tun, der muss nicht mal mit der Wimper zucken. Trotzdem hat der Macht über seine Frau. Und das nennen wir in der Philosophie sowas wie ein modaler Gegenstand. Das heißt, hier jetzt konkret wird nicht auf aktuelle Handlungen verwiesen, sondern zum Beispiel auf sowas wie mögliche Handlungsverläufe. Also Macht dient dazu, vielleicht zu erklären, wie sich dann Personen verhalten könnten. Aber um jetzt über Macht reden zu können, müssen wir noch gar nichts darüber sagen, was tatsächlich auf der Handlungsebene konkret in einer bestimmten Situation passiert. Und das ist mir erstmal wichtig. Hier geht es um die Unterscheidung zwischen dem Haben und dem Ausüben von Macht. Also der Ehemann im viktorianischen England hat Macht über seine Frau. Und ob und wie er diese Macht dann ausübt, ist eine davon zu unterscheidende Frage. Und das ist eine Frage, die viel mehr dann mit der moralischen Bewertung seines Charakters zu tun haben wird, als die Frage, ob er die Macht hat oder nicht. Das hat eher mit sozialen Regeln und Praktiken zu tun. Das nehmen wir jetzt erstmal mit aus der Machtdefinition und aus dieser Diskussion, die ich hier nicht abschließe. Ja? Also ich habe sie jetzt so ein bisschen mit vielen Vorschlägen bombardiert, will ich fast sagen, darüber, was soziale Macht alles sein könnte. Und ich schließe das nicht ab. Ja? Also ich biete hier jetzt keine Lösung an, was ich denke, was soziale Macht ist, können Sie nachlesen, wenn Sie es brennend interessiert. Aber ich wollte Ihnen erstmal nur die Debatte so einmal vorlegen und Teile davon brauchen wir nachher nochmal. Das war der Begriff sozialer Macht und das, was so ein bisschen verhandelt wurde dazu in den letzten Jahren. Und jetzt kommen zwei weitere Begriffe, die wichtig werden für den zweiten Teil, bei dem wir uns ja mit dem Begriff der Beherrschung auseinandersetzen wollen. Nämlich erstmal ist wichtig zu unterscheiden der Begriff der Herrschaft von den Begriff sozialer Macht. Und Herrschaft ist etwas, was uns als politische Philosophen oder als Politiktheoretiker natürlich sehr stark beschäftigt. Im Grunde ist da die Intuition, wenn wir über Herrschaftszusammenhänge sprechen, das ist jetzt ein bestimmtes Herrschaftsverständnis, was auch von Weber kommt, also auch noch als deskriptiver Begriff, so benutze ich diesen Begriff zumindest, da ist noch nicht automatisch ein normatives Problem mit benannt. Herrschaft heißt erstmal nur, dass jemand für sich das Recht zu regieren auch formal oder de facto in Anspruch nimmt. Ja, also ich als Staat, als Bundesrepublik Deutschland sage, naja klar, wenn hier die Legislative ein neues Gesetz rauslässt, habe ich ja das Recht, dass sie sich an das Gesetz auch halten und ihre Steuern dann bitte auch zahlen. Warum? Weil die in einem Herrschaftszusammenhang stehen. Ja, also dieses Recht zu regieren ist hier entscheidend, hat auch mit Autorität und so weiter zu tun. Wir haben dann Pflichten, Gehorsamspflichten möglicherweise. Die Basis ist hier sowas wie ein Legitimitätsglaube zumindest. Ja, also ich glaube daran, die Bundesrepublik Deutschland hat nur dann tatsächliche Herrschaft über mich, wenn ich daran glaube, dass das irgendwie auch gerechtfertigt ist. Ja? Dann normativ wird es hier auch wieder interessant für die politische Philosophie, aber ich behandle das jetzt erstmal noch als einen deskriptiven Begriff. Evaluativ wird es jetzt bei dem Begriff der Beherrschung. Und da geht es jetzt um die Frage, soziale Macht, haben wir ja schon gehört. Eltern haben Macht über ihre Kinder, aber auch der Richter über die Beklagte. Die Bundesrepublik Deutschland hat auch Macht über ihre Bürgerinnen. Aber ist das alles automatisch schon ein normatives Problem? Und da würde ich sagen, nein. Also viele Formen von Macht können normativ betrachtet gerechtfertigt sein. Also wir brauchen hier Kriterien, um normative, gerechtfertigte Macht von ungerechtfertigter Macht zu unterscheiden. Und das, was ich meine mit dem Begriff der Beherrschung oder was in der philosophischen Literatur damit gemeint ist, ist eben zu sagen, das ist eine normativ problematische Form sozialer Macht. Und das ist das, womit wir uns jetzt im zweiten Teil des Vortrags beschäftigen wollen, und zwar erstmal mit diesem Begriff der interpersonalen Beherrschung. Und da bin ich jetzt stark inspiriert von so einer bestimmten Denkrichtung, dem Neorepublikanismus. Und der Frankfurter Diskursethik natürlich, aber so jetzt geht es erstmal um diesen Begriff der Beherrschung und der Frage, wann ist soziale Macht denn schlecht? Und ich glaube tatsächlich auch zusammen mit anderen, dass diese beherrschende Macht, also dass sozial ungerechtfertigte Formen von Macht, etwas sind, was Gerechtigkeitspflichten nach sich zieht. Ja? Also ich glaube, wenn wir in Beziehungen von Beherrschung miteinander stehen, dann werden Gerechtigkeitspflichten notwendig. Also dann müssen wir dem irgendwie abhelfen durch zum Beispiel Theorien sozialer Gerechtigkeit, die dann greifen. Also dann können wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das denn kollektiv in den Blick bekommen. Und hier ist nochmal das klassische Beispiel für interpersonale Beherrschung, also eine normativ problematische Form sozialer Macht, ist eben der Sklave mit dem wohlmeinenden Herrn. Das wurde reaktualisiert, viel aus einer republikanischen Denktradition herkommend, von Philip Pettit. Und das Beispiel läuft folgendermaßen. Auch hier haben Sie einen Sklaven im antiken Griechenland zum Beispiel, der einen wahnsinnig netten Herrn hat. Also der ist der persönliche Gegenstand einer bestimmten Person, steht in einer eigentumsrechtlichen Beziehung, aber an seiner kompletten Person zu diesem Herrn. Und der Herr ist eben wahnsinnig netter Typ. Das läuft bei den beiden, der muss gar nichts mehr sagen und der schränkt ihn auch gar nicht groß ein in seiner Handlungs- und Wahlfreiheit. Er sagt eben gar nicht, ja, mach mal bitte das, tu mal bitte dieses, sondern er sagt, entscheide du das doch, wie es für dich am besten ist. Ist einfach ein netter Herr. Und jetzt ist die Frage, ja, müssen wir dann nicht irgendwie sagen, dass dieser Sklave frei ist auf so einer Handlungsebene? Also der kann ja tun und lassen, was er will. Der kann ja entscheiden, welche Handlungsoption der jetzt annimmt oder nicht. Und dieses Beispiel nimmt der Neorepublikanismus, um zu sagen, auch dann, wenn ich in meiner Handlungs- und Wahlfreiheit nicht eingeschränkt bin, ja, also wenn niemand diese Art von Macht über mich hat, kann ich doch in meinem kompletten sozialen Status unfrei sein. Dann, wenn ich gebunden bin, wenn ich gezwungen werde, quasi den Willen einer anderen Person als für mich relevant zu erachten auf eine normativ problematische Art und Weise. Das heißt, das, was Beherrschung eigentlich ausmacht, ist, dass es eine Beziehung willkürlicher Macht ist, die diesen sozialen Status von Personen auf eine normativ problematische Art und Weise regelt. Wir können uns nicht auf Augenhöhe begegnen, wie Pettit das später auch sagt. Und das ist das, was mit diesem Begriff der Beherrschung jetzt gemeint sein soll, also auf Englisch Domination. Also Person A ist dann unfrei, wenn Person B ein willkürliches Vermögen hat, in A's Freiheit einzugreifen und etwas formaler hat. Philipp hätte das jetzt halt so zum Beispiel definiert. Wann ist dieser Sklave tatsächlich unfrei? Naja, dann, wenn er durch A beherrscht wird. Und wann wird er durch A beherrscht? Wenn A das Vermögen zum Eingriff hat in seine Handlungs- und Wahlfreiheiten. Also da ist er diesem Paradigma noch verhaftet. Und dieses Vermögen zum Eingriff ist willkürlich. Unabhängig davon, ob es jetzt aktualisiert wird oder nicht. Aber die sind verbunden miteinander auf eine bestimmte Art und Weise, die es der Fall macht, dass ich immer überlegen muss, als Sklave zum Beispiel, ist es okay, ist es wirklich okay, dass ich das jetzt mache? Oder muss ich nicht doch irgendwie überlegen, was meinem Herrn zum Beispiel lieb wäre? Also auch wenn er mich lässt, schwingt da nicht immer so ein Gedanke zu viel mit, ja? Und dieses Paradigma richtet sich gegen ein Verständnis von Freiheit quasi, was zu kurz greift, nämlich so das Liberale oder Libertäre, und setzt dem eben dieses republikanische Verständnis von Freiheit entgegen. Und da ist es auf einer bestimmten Ebene schwieriger, frei zu sein, weil ich bereits dann unfrei werde, wenn eben jemand dieses willkürliche Vermögen hat, in meine Handlungs- und Wahlfreiheit einzugreifen, sogar wenn er es noch gar nicht tut. Und jetzt von Hobbes ausgehend, alle Liberalen und Libertären, Freiheits- und Zwangstheoretiker, sagen, naja, unfrei werde ich dann, wenn mich tatsächlich jemand hindert, daran etwas zu tun. Da muss wirklich mir jemand die Flugbahn abschneiden und meine Handlungen verhindern und da etwas tun. Und dann bin ich tatsächlich unfrei, etwas zu tun. Also es muss ein tatsächlicher Eingriff vorliegen. Und deswegen glaube ich, da haben die recht, diese liberalen Freiheitstheoretiker, ist das als Freiheitsbegriff gar nicht so überzeugend, das, was der Neorepublikanismus da vorschlägt. Aber ich glaube, der Begriff der Beherrschung ist eben sehr wichtig, weil er eben sozial problematische Formen von Macht anzeigt. Was wir damit machen, was wir damit machen sollten, ist, glaube ich, keine umfassende Freiheitstheorie zu entwickeln, sondern eben eine umfassende Gerechtigkeitstheorie, so to speak. Also, und das heißt, jetzt können wir besser erklären, was in diesem Beispiel tatsächlich passiert, auch wenn gerade nichts passiert und es auch noch produktiv ist. Also dieser wahnsinnig nette, egalitäre Mann, vielleicht seiner Frau immer die allerbesten Romane von Harriet Smith gerade rüberschiebt und sagt, hier, bilde dich doch mal zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. Also so, trotzdem können wir jetzt sehen, hat er das Vermögen, in ihre Freiheit willkürlich einzugreifen. Und da scheint jetzt irgendwie ein normatives Problem zu liegen, auch wenn er es gar nicht tut. Und auch wenn es ein produktives Verhältnis ist. Also wir können dieser Kritik an dem Machtbegriff so hier möglicherweise etwas entgegensetzen. Und jetzt ist natürlich die normativ entscheidende Frage, ja, wann ist das denn willkürlich? Und hier spielt die normative Musik. Das ist jetzt die entscheidende Frage, die wir beantworten müssen, um zu sagen, wann ist es okay, dass Eltern Macht über ihre Kinder haben und wann kippt das in ein normatives Problem? Wann ist es denn okay, dass ein Richter Macht über den Beklagten hat und wann kippt das in ein normatives Problem? Oder jetzt auch das Beispiel mit dem Professor und seiner Mitarbeiterin. Ist das wirklich willkürlich, die Macht, die er über die Mitarbeiterin hat, oder nicht? Und hier habe ich Ihnen nur mal drei verschiedene Vorschläge aus der Debatte mitgebracht, was Leute gesagt haben, ab wann soziale Macht willkürlich ist. Erster Vorschlag von Philip Pettit, hat er inzwischen wieder kassiert, wenn die mächtige Partei nicht gezwungen ist, ihre Interessen zu berücksichtigen oder nachzuverfolgen. Also wenn keine Sicherheitsmechanismen, keine sozialen Regeln im Spiel sind, die die mächtige Partei dazu zwingt, ihre Interessen zu berücksichtigen. Zweiter Vorschlag, späterer Vorschlag von Pettit, dann wenn die machtunterworfene Partei keine Kontrolle hat über ihre Macht. Für kollektive Zusammenhänge sehr schwer, das auszubuchstabieren, aber so im Grunde das ist der Kern des Vorschlags. Und dritter Vorschlag von Rainer Forst, wenn die Macht der mächtigen Partei gegenüber A, also der machtunterworfenen Partei, nicht allgemein und reziprok gerechtfertigt werden kann. Ja, also hier sehen Sie die Ausläufer der Diskursethik sozusagen. Dann, wenn es nicht rechtfertigbar ist, aber auf einer idealen Ebene. Also um dann sowas wie ideologische Verblendung und so wieder mit ins Boot zu holen, ist das eben ideal. Also ich muss es rechtfertigen können. Und diese drei Vorschläge würde ich gerne jetzt mal in diesem Beispiel untersuchen. Also Beispiel jetzt Professor und Mitarbeiterin. Ist die Macht des Professors denn jetzt willkürlich? Der erste Vorschlag lautete ja von Pettit, naja, dann willkürlich ist die Macht, wenn er nicht gezwungen ist, die Interessen der Mitarbeiterin zu verfolgen. Und da kann man sagen, naja, ist er vielleicht nicht. Also durch arbeitsrechtliche Regeln an der Universität werde ich als Professorin ja nicht gezwungen, die Interessen meiner Mitarbeiterin zu verfolgen. Wenn ich eine gute Chefin bin, probiere ich das natürlich. Aber die können ja, also das sind alles rein hypothetische Beispiele, die ich auch so nicht erlebt habe, zum Beispiel in meiner Zeit als Mitarbeiterin. Aber die können ja ständig Sachen für den Professor machen müssen. So Bücher für den Professor korrigieren, nichts, was ihrem eigenen Fortkommen dient und so weiter. Und da müssen wir halt eben gucken, und das ist auch bei diesem Vorschlag schon das Interessante, nicht auf die moralische Disposition des Professors, sondern auf die arbeitsrechtlichen Regeln und zum Beispiel auf sowas wie das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, auf die Befristungsregeln. Das ist für die Interessen noch egal, die Befristung, aber das wird jetzt relevant bei der Kontrolle. wenn das zweite Willkürkriterium stimmt und Pettit hat dann gesagt, nee, das mit den Interessen verfolgen, das stimmt nicht, das ist die Kontrolle. Also die Mitarbeiterin ist dann einer willkürlichen Macht unterworfen, wenn sie die Macht ihres Professors nicht kontrollieren kann. Und da kann man sagen, na ja, wir sind halt so eine demokratische Universität doch immer noch, die kann ja in die Gremien gehen und so hier die Spielregeln mitbestimmen und so. Also das lässt sich in beide Richtungen auslegen, dieses Kriterium. Ja, also man könnte sagen, vielleicht hat sie in gewisser Hinsicht Kontrolle über die Macht ihres Chefs. Aber ich glaube, dass an dieser Stelle dann schon eben Hintergrundstrukturen mit ins Spiel kommen. Ja, also da müssen wir schon gucken, was ist denn mit sowas wie Befristung zum Beispiel? Das lässt ja auch viele Optionen nicht offen dann für die Mitarbeiterin. Zum Beispiel kann sie ja gar nicht Kritik üben so gut, wenn sie immer auf das Empfehlungsschreiben und die Weiterempfehlung und so von ihrem Professor so stark angewiesen ist, weil sie sich in 2 Jahren dann schon wieder weiter bewerben muss und so. Also das kommt hier schon mit rein bei dieser Kontrollbedingung, die für diesen Fall jetzt aber auch ein bisschen unklar ist, was genau das jetzt eigentlich hieße, ja. Und am einfachsten in gewisser Hinsicht für diesen Fall von bestimmter Rollenautorität ist vielleicht der dritte Vorschlag von Rainer Forst, der sagt, das ist nicht allgemein und reziprok rechtfertigbar. Weil natürlich haben wir bei Richtern und Eltern und alle Formen von Machtverhältnissen, die in einer bestimmten Rollenautorität ihren Ursprung finden, das Problem, dass ich als Unterworfene die nicht so gut kontrollieren kann, ja, aber doch vielleicht gute Gründe dafür sprechen, diese Person eingesetzt zu haben in einer machtvollen Beziehung selbst mir gegenüber, ja. Und das finde ich fast eigentlich dieses dritte Willkürkriterium am besten, weil das halt sowas sagt wie, naja, können wir es der Mitarbeiterin gegenüber denn rechtfertigen, diese Spielregeln der Universität, ja. Also wenn wir so gucken, Befristungen und auch von 32 bis 42 gilt man in Deutschland noch als wissenschaftlicher Nachwuchs und so weiter. Und diese ganzen Hintergrundregeln zusammennehmen und gucken, was für eine Macht daraus dem Professor erwächst, ist das noch allgemein und reziprok rechtfertigbar. Das wäre dann das Kriterium. Und ich glaube, das finde ich so intuitiv an der Stelle am plausibelsten. Also sozusagen nochmal, um das zusammenzufassen, so viel dürfte jetzt deutlich geworden sein, Beherrschung, interpersonale Beherrschung, obwohl das eben einen interpersonalen Fall erstmal fassen soll, ist kein individualmoralisches Problem. Ja? Also hier geht es nicht um die Moralität von diesem Professor. Der kann total moralisch sein, der muss aber nicht total moralisch sein. Aber auch wenn er total moralisch ist, haben wir hier möglicherweise ein Problem, dann, wenn seine Macht willkürlich ist. Ob sie willkürlich ist oder nicht, gibt es verschiedene normative Kriterien. Und da müssen wir so ein bisschen jetzt ausführlicher, als ich hier die Zeit habe, in den Einzelfall reingehen und gucken. Also so, ist das wirklich eine willkürliche Form von Macht oder nicht? Und das ist, glaube ich, interessant, weil die Debatte in Deutschland ja ganz viel so zum Thema Machtmissbrauch, also mit Bezug auf diesen Fall, den Befristungsfall, diesen Ich-bin-Hanna-Fall, ging es dann ganz viel um Machtmissbrauch, also so Fälle, die ja auch besonders eklatant sind, wo Leute, die ihnen anvertraute Macht tatsächlich auf eine normativ problematische Art und Weise ausgeübt haben. Und das ist ein riesennormatives Problem. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. Ich möchte nur den Fokus auf etwas anderes lenken, nämlich sollten wir uns nicht auch schon Gedanken darüber machen, ob an der Stelle überhaupt Macht auf eine gerechtfertigte Art und Weise verteilt ist oder nicht. Und das ist eben unabhängig davon, wie sie ausgeübt wird. Jetzt ist das sozusagen das normative Kernproblem, mit dem der Neorepublikanismus sich beschäftigt hat, ist Beherrschung. Das ist eben, wir können uns nicht auf Augenhöhe begegnen, sondern eine Person hat beherrschende Macht über eine andere Person. Und da kann ich jetzt nur schnell durchhetzen, das ist wirklich Hetzen, durch die Vorschläge, die gemacht worden sind, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Also Sie bekommen jetzt hier so was wie 200-300 Jahre politische Philosophiegeschichte jetzt auf 5 Folien. Da gibt es natürlich viele Diskussionen zu. Das ist ein Problem, das die Philosophie eben auch schon lange beschäftigt hat. Aber im Grunde brauchen wir jetzt alles, was normativ richtig und gerechtfertigt ist, um diese soziale Macht in eine nicht willkürliche zu überführen und diesem Ideal der Nichtbeherrschung nahe zu kommen. Aber an manchen Stellen ist es eben auch auf eine interessante Art und Weise besonders, ja, was diese Art und Weise über Probleme nachzudenken uns jetzt eben sagt. Also sie sagt, wir brauchen Gerechtigkeit, die Bürgerinnen müssen sich auf Augenhöhe begegnen können, wir brauchen stabilen Rechtsstaat, wir brauchen Demokratie, Legitimität und Bürgertugenden. Und das gucken wir jetzt uns nochmal ganz kurz eben an. Also die republikanische Grundidee und auch wenn Sie an antike Ausprägungen des Republikanismus denken, von alle männliche Vollbürger auf der athenischen Akropolis, dann ist das ja auch die Grundidee, wir begegnen uns als Gleiche. Das ist das, was Demokratie eigentlich ausmacht. Niemand steht über jemandem anderen. Wir sind alle gleichberechtigt, außer die Sklaven und Frauen natürlich. Und dafür entwickelt Philip Pettit beispielsweise diesen Eyeball-Test. Also so können wir uns als Gleiche, begegnen wir uns auf Augenhöhe. Können wir uns im öffentlichen Raum so begegnen, dass wir uns gegenseitig in die Augen gucken können und sagen, ja, ich muss hier nicht immer mir so ein Hintertürchen offen lassen und überlegen, was will die denn wahrscheinlich von mir hören? Nein, ich kann einfach sozusagen frei sprechen, frei als Gleiche. Wir können auch differieren. Ich muss sozusagen nicht die gleiche inhaltliche Position haben und so weiter. Ich muss mich nicht vorausschauend unterwürfig verhalten. Das ist eine andere Art und Weise, diesen Test sozusagen auf den Punkt zu bringen. Ich bin auch nicht auf Ihren guten Willen angewiesen. Und wenn Sie diese ganzen Kriterien hören und dann an die Mitarbeiterin vom Professor denken, dann denkt man schon so, ja, ist das wirklich so? Also auf Augenhöhe begegnen. Andere republikanische Grundidee, wir haben ja schon gehört, es geht um alle möglichen Ausformungen von Handlungs- und Wahlfreiheit. Vielleicht entscheide ich mich morgen A zu tun, vielleicht aber auch B. Wie können wir denn jetzt sozial irgendwie zusammenleben? Und da ist eben wichtig, Freiheit als Nichtbeherrschung der Einzelnen muss auf robuste Art und Weise vor Dritten geschützt werden. Und das vermag eigentlich nur die Institution des Rechts. Und wenn wir so daran denken, was gerade international los ist, dann werden wir ja auch wieder sehr an die Funktion des Rechts mit Bezug auf Willkür erinnert, die jetzt einfach erstmal nur darin liegen, zu sagen, Recht schafft halt Vorhersehbarkeit. Ja? Also wenn wir uns alle an das Recht halten, dann weiß ich zumindest, was die anderen Personen, wie die sich verhalten werden und kann mein Verhalten mit dem Verhalten Dritter koordinieren. Ja? Das ist auch eine Form schon von Willkürfreiheit, noch keine vollumfängliche im normativen Sinne. Aber so, wir können unser Verhalten erwartungssicher aneinander koordinieren. Wir wissen dann, wie es bei Konflikten weitergeht und alle können sich drauf verlassen. Das sind wichtige Funktionen des Rechtsstaats und die sind eben auch wichtig mit Bezug auf Nichtbeherrschung. Hier sozusagen müssen wir von Pettit weggehen, wenn wir uns jetzt die demokratische Grundintention des Republikanismus angucken wollen. Ja? Also Demokratie und Legitimität heißt eben auch, wann fühle ich mich denn anderen gegenüber als Gleichen? Naja, dann, wenn die kollektive Gesetzgebung, der wir ja alle unterworfen sind, irgendwie als durch mich mit Autorisierte, ja, mir gegenüber gelten kann. Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe hier in einem plausiblen oder relevanten Sinne noch an kollektiven Gesetzen mitgearbeitet oder es hat jemand in meinem Namen so gemacht, dass ich mich da vertreten fühle. Und das ist natürlich etwas, was Ingeborg Maus, was Jürgen Habermas und viele andere kritische Theoretikerinnen aus Frankfurt sehr stark betont haben und auch kritische Republikanerinnen, die eben Kant in diese Richtung gelesen haben und gesagt haben, Demokratie ist jetzt nicht nur, dass wir Kontrolle haben und nicht nur, dass wir uns als Gleiche begegnen, sondern auch, dass wir alle als Mitautorinnen der demokratischen Grundordnung uns verstehen können. Ja? Bei Pettit ist das in einer schwächeren Version ausgeprägt. Der sagt immer nur, Bürgerinnen müssen dann im Nachhinein sozusagen Kontrolle haben können über den Staat. Also editorisch können die dann noch kritisieren am Ende, aber dann sagen die ganzen Frankfurter, das reicht uns aber nicht für Nichtbeherrschung. Wenn wir wirklich durch das Kollektiv nicht beherrscht werden wollen, dann brauchen wir irgendwie diese volle Idee von Demokratie als Adressaten des Rechts sind, Autoren des Rechts. Und eine Idee, die heute die sozusagen wirklich speziell ist an diesem Ansatz am Republikanismus, ist natürlich die Idee der Bürgertugenden. Also und das unterscheidet uns hier eindeutig vom Liberalismus, dass man sagt, das funktioniert halt nicht von alleine. Rechtsstaat, Demokratie auf Augenhöhe begegnen, hier müssen halt alle mitarbeiten und sich alle als verantwortliche Bürgerinnen auch fühlen. Und sich ständig bei jedem Handeln bewusst sein des expressiven Gehalts mit Bezug auf das Öffentliche halt. Also wir müssen uns immer auch als Bürgerinnen gegenübertreten und uns immer auch in dieser Rolle verstehen. Und nur so kann Politik gelingen. Ja. Also wichtig hier nochmal, Nichtbeherrschung meint nicht herrschaftsfrei. Ja. Also ein demokratischer Rechtsstaat schränkt natürlich unsere Handlungs- und Wahlfreiheit ständig, überall die ganze Zeit ein. Darüber beschweren sich ja auch Libertäre sehr lautstark. Ja. Also wir müssen Steuern zahlen, was für eine Zumutung. Unverschämtheit, Schulpflicht, rechte Seite der Straße müssen wir fahren. So lauter Vorschriften, überall Vorschriften. Natürlich werden wir in unserer Freiheit eingeschränkt durch einen demokratischen Rechtsstaat. Aber, so sagt der Republikanismus, das schränkt uns eben nicht in unserem gleichen Status als Bürgerinnen ein, dann, wenn es gerechtfertigt ist, wenn es nicht willkürlich ist. Also wir gehen hier eben weg von diesen Freiheitseinschränkungen, ist immer nur das, was meine Handlungs- und Wahlfreiheit tatsächlich beschneidet, hin zu dieser Idee, wir müssen uns auf Augenhöhe als Gleiche mit einem gleichen gesicherten sozialen Status begegnen können. Und das ist etwas anderes als herrschaftsfrei. Also Macht ist überall, auch Herrschaft wird wahrscheinlich dann, wenn wir uns in großen Kollektiven organisieren, sehr schnell überall sein. Aber wie organisieren wir es dann? Wie sollen wir es normativ gestalten, so dass wir es dann allen gegenüber rechtfertigen können? Das ist die Frage, auf die das hier quasi antworten soll. Und dann kommen wir zu einem neuen Fall, der dieses ganze Politische, diesen zweiten Teil der Lösung des Politischen auf das interpersonale Problem jetzt vielleicht nochmal auf den Punkt bringen soll und veranschaulichen, ist nämlich Elon Musk und nationale Politiken. Wir können uns jetzt gar nicht vielleicht so sehr Elon Musk angucken, sondern das Beispiel Überreichtum. Das ist ja etwas, was heute ganz viel diskutiert wird. Können wir uns denn wirklich auf Augenhöhe begegnen in dem Moment, wo manche Menschen so ein extremes Vermögen anhäufen? Und da will ich Ihnen nur mal kurz als Beispiel geben, wie das Thema Überreichtum so Anfang der Nullerjahre diskutiert worden ist. Nämlich anders, als wir das jetzt aus gegebenem Anlass diskutieren. Da kam die Idee dieses Philanthrocapitalism auf, also How the Rich Can Save the World. Das ist eine Überschrift, eine Buchüberschrift, die so Anfang der Mitte der Nullerjahre aufkam, wo Leute geglaubt haben, ja, die Staaten sind so ineffizient, die ganzen armen Staaten erst recht. Hier die Gates Foundation, die wird's schaffen. Ja, also die wird Malaria ausrotten, die sind alle viel besser und effizienter. Und das heißt, die Überreichen waren sozusagen noch nicht moralisch schlecht. Das waren noch moralisch gute Typen, die wollten noch Malaria ausrotten. Ja. Und die Menschen waren voller Hoffnung. Aber das ist eben das, was die republikanische Sichtweise zutage fördert, dass man jetzt eine andere Frage stellen muss. Nämlich nicht, wie gehen die mit diesem Überreichtum um? Was tun die damit? Das ist eine extreme Machtfülle, das habe ich jetzt keine Zeit dafür zu argumentieren, lässt sich aber, glaube ich, leicht zeigen, eine extreme Machtfülle, die aus Überreichtum folgt. Aber ist es denn jetzt an sich ein normatives Problem, selbst wenn das alles ganz tolle Philanthropen sind? Und die Antwort aus republikanischer Perspektive heißt, ja natürlich, in dem Moment, wenn wir uns nicht mehr auf Augenhöhe begegnen können. Und heute diskutieren wir eben andere Probleme, nämlich erstens, wie Geld in politische Macht konvertiert wird, in politische Meinungsmacht, zum Beispiel durch sowas wie X-Kaufen. Oder das Überreiche, wie Elon Musk sogar das Vermögen besitzen, ganze Staaten in die Knie zu zwingen. Durch sowas wie Starlink wurde zum Beispiel in den ersten Tagen des Ukraine-Konflikts das Internet ein- oder ausgeschaltet. Von wem? Ja, von einer Privatperson in den USA. Und wie diskutieren wir das heute? Ich glaube, das lässt sich besser eben mit diesem Paradigma in den Griff bekommen, dass wir sagen, ist Überreichtum an sich mit Bezug auf Beherrschung ein Problem? Naja, da müssen wir drei Fragen für beantworten, um das zu sehen. Nämlich, können wir uns noch als Bürgerinnen auf Augenhöhe begegnen, wenn manche so einen extremen Reichtum eben anhäufen? Was ist mit so Fällen, wenn quasi öffentliche Güter produziert werden? Also sowas wie KI ist ja möglicherweise ein Gut, was eben kein gar rein privates Gut mehr ist, sondern ein öffentliches Gut sein sollte. Und da haben jetzt aber nur private Leute Macht drüber. Brauchen wir dann nicht auch wieder Formen der öffentlichen Kontrolle, also Kontrolle über Macht, damit das eben nicht willkürlich ist? Und unterminieren dann solche Aktionen nicht eigentlich diejenigen politischen Institutionen, die eine notwendige Bedingung dafür sind, dass Nichtbeherrschung realisiert werden kann? Also wir haben ja gehört, das ist ja ein anspruchsvolles politisches Ideal, was ich Ihnen hier entwickle. Also wir brauchen Rechtsstaat, Demokratie, Gleichheit und so weiter. Und man kann natürlich sagen, wenn einzelne private Personen jetzt so viel Meinungsmacht zum Beispiel auf sich vereinen, dann greifen sie diese Institutionen an. Ja, oder auch Tech-Unternehmen mit KI und so weiter. Das sind die Fragen, die wir diskutieren sollen. Also ich will das nicht abschließend zu einer Seite hin beantworten oder nicht. Aber das wären auch alles noch Fälle von interpersonaler Beherrschung. Ja, also wenn Elon Musk der Ukraine das Internet abstellen kann oder nicht, können wir sagen, das sind zwei Akteure. Der eine hat möglicherweise willkürliche Macht über einen anderen Akteur. In dem einen Fall von einem Nationalstaat ist das ein kollektiver Akteur. Aber wir haben hier einen Akteur A, der willkürliche Macht über einen zweiten Akteur B hat. Und wir müssen uns fragen anhand normativer Kriterien, ist es gerechtfertigt, ist es willkürlich, ja oder nein? Damit komme ich zum dritten Teil. Das war diese Frage nach Anna. Anna beschließt nicht zu heiraten, weil das Eherecht in ihrer Gesellschaft sexistisch ist. Und jetzt ist die Frage, wer beherrscht Anna? Und da zeige ich Ihnen erstmal so ein paar Lösungsversuche für dieses Problem, was es in dem Laufe in der Literatur schon gab. Und erstens können wir uns vielleicht dem Problem noch mal so ein bisschen annähern. Das haben Sie sicher in verschiedenen Zusammenhängen schon gehört. Das wird auch viel verhandelt, zum Beispiel mit sowas unter so Titeln wie struktureller Rassismus. Was ist das eigentlich? Ja. Und Peggy McIntosh sagt in so einem ganz berühmten Paper, wo sie die Rede von weißen und männlichen Privilegien einführt, mir wurde beigebracht, so Rassismus als eine Art individueller Gemeinheit zu verstehen. und nicht als etwas, was meiner sozialen Gruppe Dominanz oder Beherrschung über andere soziale Gruppen verleiht. Ja? Und auch hier wollen wir jetzt eben sehen, sind das normativ problematische Machtverhältnisse? Ja, zwischen wem denn jetzt genau? Irgendwie scheinen wir ja alle eine starke Intuition zu haben, irgendwas stimmt hier nicht. Zum Beispiel, wenn wir eine Gesellschaft haben, die sexistisch ist. Irgendwas ist hier machtmäßig schiefgelaufen. Aber wer hat jetzt Macht über wen? Können wir das sozusagen nochmal klarkriegen? Und das ist das Einzige, was ich in diesem dritten Teil eben noch probiere. Und jetzt Peggy McIntoshs Vorschlag war zu sagen, wir dürfen da nicht so individualistisch dran denken. Und es scheint ja auch der Fall zu sein, dass sogar wenn Leute ihre Annahmen überprüfen und zum Beispiel sagen, ich bin doch gar nicht frauenfeindlich, ich will niemanden diskriminieren, ich reproduziere das System sicher nicht, dass wir trotzdem am Ende ein System haben, in dem es eben Gender Pay gibt, in dem Frauen von Frauen erwartet wird, affektive oder emotionale Arbeit zu leisten und so weiter. Irgendwas scheint am Ende der Kette doch nicht zu stimmen. Und natürlich gibt es auch viele, die sich sozusagen moralisch nicht korrekt verhalten. Das will ich nicht voraussetzen. Aber selbst wenn dem nicht so wäre, scheint es hier irgendwie so einen strukturellen Selbstläufer zu geben. Und das wollen wir uns jetzt nochmal kurz angucken. Wer beherrscht Anna, wenn es jetzt nicht mehr ihr Ehemann ist? Und zu Anna können Sie sich analoge Fälle denken, da springe ich jetzt so ein bisschen wild. Zum Beispiel wie eine Arbeiterin wird in der globalen Pandemie arbeitslos und denkt, oh, endlich kein Moody Boss mehr, endlich keinen blöden Chef mehr, der mich die ganze Zeit rumkommandiert. Aber trotzdem scheint uns eine Arbeiterin dann irgendwie unfrei zu sein, wenn sie keinen Job hat. Aber auch hier, genau wie bei Anna, die keinen konkreten Ehemann hat, hat die Arbeiterin ja keinen konkreten Kapitalisten, der ihr vorgesetzt ist mehr. Ja? Also ist sie jetzt befreit? Und Marx sagt ziemlich eindeutig, nein, ist sie nicht. Der Arbeiter muss sich zwar an das Kapital verkaufen, aber nicht an einen bestimmten Kapitalismus. Also er muss sich an sowas verkaufen wie die kapitalistische Logik. Und das klingt doch so, als hätte der Kapitalismus an sich die kapitalistische Struktur Macht über die Arbeiterin zum Beispiel. Und das ist bis zu einem gewissen Grad plausibel, aber meine Kritik an dieser Position ist so, erstens kollabiert das dann oft in die Rede von was anderem. Also dass man sagt, eigentlich geht es hier Marx an der Stelle vielleicht eher um sowas wie Entfremdung. Also wir alle, auch die Kapitalisten, können sich in diesem System nicht mehr als eine mit einem sinnvollen Weltverhältnis zu ihrer eigenen Freiheit in Beziehung setzen. Also ist nicht auch der Kapitalist durch den Kapitalismus beherrscht? Ja, sicherlich. Aber wir wollten ja eigentlich die Frage beantworten, wer hat Macht über wen? Und das klingt für mich dann handlungstheoretisch zumindest erstmal mysteriös und begründungsbedürftig zu sagen, die kapitalistische Struktur hat jetzt Macht über die arbeitslose Arbeiterin. Das wollen wir vielleicht nicht sagen. Das ist Frederick Douglass, eine sehr interessante Persönlichkeit, ein entlaufener und dann auch später befreiter Sklave, ehemaliger Sklave und ein wichtiger Vordenker des Abolitionismus in den USA und der eben auch sehr stark argumentiert hat für so ein Verständnis von strukturellem Rassismus und struktureller Sklaverei, weil er gesagt hat, naja, auch wenn wir entlaufen sind und die konkreten Ketten zu einem konkreten Beherrscher, ja, zu dem konkreten Sklavenhalter durchbrochen haben, so werden wir doch immer noch beherrscht und unfrei bleiben durch eine Gesellschaft, die insgesamt rassistisch ist. Ja. Und also die Frage ist jetzt, wer beherrscht eben so jemanden, der Sklaverei entkommen ist zum Beispiel? Und da würde Douglass sowas antworten wie, im Grunde wir alle, die wir solche gesellschaftlichen Normen weiter aufrechterhalten. Wir als Gesellschaft reproduzieren bestimmte Normen zu Sexismus, zu Rassismus, zu Kapitalismus und dadurch führen wir dazu, dass bestimmte soziale Gruppen eben unfrei sind. Und Pettit, von dem wir die Definition interpersonale Beherrschung hatten, der würde sagen, nee, sorry, Anna, die nicht heiratet, die wird einfach gar nicht beherrscht. Also er hat sozusagen inzwischen zugegeben, dass Sexismus interpersonale Beherrschung ermöglicht oder auch wahrscheinlich macht, aber er sagt, aber der fehlt doch eben der Ehemann. Ja? Es hat doch hier niemand einen konkreten Vermögen zum Eingriff in die Wahlfreiheit von Anna. Sie hat sich dieser Beziehung doch erfolgreich entzogen, also keine Beherrschung. Und hier ist mein Vorschlag, und das ist der einzige philosophische Vorschlag, den ich jetzt tatsächlich mache, auch nur in aller Kürze zu sagen, naja, das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Wer beherrscht Anna? Und mein Vorschlag ist zu sagen, alle Personen, die eine bestimmte Art und Weise von robuster sozialer Macht über Anna haben. Was ist robuste soziale Macht? Das ist Macht, die durch soziale Regeln und Praktiken verliehen ist. Und das hatten wir ja jetzt schon oft, diesen Fall. Wenn wir uns dieses viktorianische Paar nochmal angucken, warum ist dieser Mann mächtig? warum hat dieser Ehemann Macht über seine Frau? Warum? Also jetzt nicht die Frage, was passiert bei der Frau, damit er Macht hat, sondern woher kommt diese Macht? Ist es, weil der so witzig ist, so charmant, so kräftig, so reich? Sind das, also die ersten drei Sachen, die ich gesagt habe, zumindest kann man zusammenfassen unter so einem Begriff intrinsischer Disposition, ja? Ist es irgendwas, was in diesem Mann drin ist, was macht, dass er diese Macht hat über seine Ehefrau? Offensichtlich nein. Offensichtlich kommt ein Großteil seiner Macht eben durch das sexistische Eherecht. Wenn sich das ändert, wenn es eine Reform des Eherechts gibt und morgen dürfen Frauen sich scheiden lassen und dürfen Eigentum haben außerhalb der Ehe und dürfen arbeiten außerhalb der Ehe, ja, dann kann die auch morgen weg sein. Eine Frau, dann verliert er einen ganz entscheidenden Teil seiner Macht, ohne dass sich irgendwas an seinen inneren, intrinsischen Dispositionen, seinem Schamwitz und so weiter geändert hätte. Und jetzt will ich sozusagen den Blick darauf lenken, wie es zu der Macht von diesem Ehemann kommt. Und wenn wir jetzt sagen, okay, es sind irgendwie soziale Regeln und Praktiken, dann hatten wir ja jetzt immer dieses Beispiel von formellen Regeln, also dem Eherecht. Aber wenn wir uns jetzt sexistische Gesellschaften im Ganzen angucken, dann müssen wir uns doch angucken, informelle soziale Praktiken genauso wie formelle Regeln. Also wir haben das Eherecht, okay, ist klar, aber wir haben eben auch sowas wie soziale Normen darüber, wem aufmerksamer zugehört wird. Sind das Frauen, sind das Männer? Darüber, wer emotionale Arbeit zu erledigen hat, wer Beziehungspflege zu erledigen hat am Arbeitsplatz. Also so, wer macht affektive und emotionale Arbeit und so weiter. Das sind alles soziale Normen, die das regeln, soziale Normen und Praktiken. Und die können in sexistischen Gesellschaften eben auf eine Art und Weise organisiert sein, die dazu führt, dass individuelle Mitglieder mancher sozialer Gruppen einen kleineren Freiheitsspielraum haben. Ja? Also zum Beispiel Kind und Karriere, klar können sie haben. Ja? Also haben wir ja alle hart dafür gekämpft, dass das geht, ist aber mit hohen Kosten verbunden. Und der interessante Unterschied ist, sind die Kosten genauso hoch, haben Männer die gleichen Kosten zum Beispiel auch. Ja? Und da würde mein Partner ganz sicher sagen, aber hallo, also so, wir haben auch hohe Kosten, Kind und Karriere so unter einen Hut zu bringen und zu vereinbaren. Und dann, darauf haben viele Theorien der Intersektionalität hingewiesen, müssen wir noch einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, und das Gesamt von sozialen Regeln in einem Kontext, ja? Also wir hatten jetzt soziale Normen zu epistemischer Autorität, zu emotionaler und affektiver Arbeit, zu wer sind denn natürlicherweise die Sorgenden für Kinder, für Alte, zu wer wird wie wofür bezahlt, wer trifft Karriereentscheidungen mit Blick auf was? Was ist rational, auf welches Gehalt zu verzichten, wenn es an die Elternzeit geht? Wenn wir uns das alles auf einmal angucken, dann ist es nicht mehr so, dass die Kosten gleich verteilt sind zwischen verschiedenen Gruppen. Und das haben ganz viele verschiedene Theorien von Sexismus und intersektionaler Unterdrückung gesagt, das ist es, was wir machen müssen. Wir müssen uns das Gesamt von diesen sozialen Regeln und Praktiken angucken und dann rückt erst in den Blick die Unfreiheit, der zum Beispiel eine bestimmte Gruppe unterworfen ist. Und in sexistischen Gesellschaften sind das dann eben Frauen, die in ihrer Freiheit eingeschränkt sind. Und jetzt bleibt aber die Frage, ja, von wem sind die denn eingeschränkt? Und da ist mein Vorschlag zu sagen, in sexistischen Gesellschaften, die, ich sage nichts darüber, dass wir in so einer sexistischen Gesellschaft leben, obwohl sie vielleicht eine Hypothese dazu rausgehört haben, wenn wir in so einer Gesellschaft leben würden, dann wäre es so, dass alle individuellen Männer, also individuelle Mitglieder der sozialen Kategorie von als männlich gelesener Person, willkürliche soziale Macht über alle individuellen Mitglieder der sozialen Gruppe der als weiblich gelesenen Person haben. Warum? Weil sie eine soziale Position besitzen, und jetzt sind wir wieder bei der Augenhöhe, die es ihnen erlaubt, ja, Teile des Handlungsvermögens dieser anderen Person zum Beispiel für ihre Zwecke zu benutzen. Ja, also wenn ich als Kollege immer erwarte, dass mir aufmerksam zugehört wird, wenn ich über meine emotionalen Probleme und den Krach zu Hause erzähle, aber andersrum nicht so bereit bin zuzuhören, dann erwarte ich, dass Teile des Handlungsvermögens meiner weiblichen Kollegin für meine Zwecke zur Verfügung steht. Und das ist nichts anderes als willkürliche soziale Macht über diese Kollegin haben. So zumindest die These. Jetzt habe ich ein paar Schritte übersprungen. Also das Fazit ist, dass strukturell konstituierte interpersonale Beherrschung ist eben ein soziales Phänomen. Wenn Sie jetzt sagen, Moment, ich habe doch gar keine sexistischen Präferenzen. Frau Jugoff, Sie haben jetzt gerade erklärt, einfach nur, weil ich in einer sexistischen Gesellschaft lebe, bin ich jetzt schon interpersonaler Beherrscher. Und dann sage ich, ja, das hat aber mit dem modalen Möglichkeitsraum zu tun. Das hat nichts damit zu tun, was Sie tun. Ja, sondern wie ihre soziale Position organisiert ist. Und es ist dann super wichtig, wie sie mit dieser Position umgehen und was sie machen und was sie tun und wie sie handeln, das möchte ich nicht in Abrede stellen. Hat auch alles eine wichtige Funktion für die Reproduktion von sozialen Regeln und Praktiken. Aber das ist es, wo wir hinkommen müssen. Wenn wir was an Beherrschung ändern wollen, dann müssen wir eben Strukturen ändern, müssen wir soziale Regeln und Praktiken ändern, weil es eben nicht ausreichend ist, zumindest so an ihr moralisches Gewissen zu appellieren. Wenn Ihnen das alles zu schnell ging, habe ich sozusagen die zwei wichtigsten Publikationen zum Thema Macht und Beherrschung hier nochmal aufgenommen und bedanke mich ansonsten sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war die Philosophieprofessorin Tamara Juger für euch mit ihrem Vortrag Macht, interpersonale und strukturelle Beherrschung, eine philosophische Perspektive. Weitere Infos zur Rednerin und zum Vortrag findet ihr wie immer auf unserer Seite und in den Shownotes. Und da findet ihr auch einen Abo-Button. Wer den noch nicht geklickt hat, der sollte das vielleicht tun, denn im Hörsaal warten noch viele weitere interessante Vorträge auf euch. Und ihr wisst ja, auch Wissen ist Macht. Katrin Ohldorf ist mein Name. Macht's gut und passt auf euch und aufeinander auf. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu. In der Deutschlandfunk-App.
Philipp will das noch aufnehmen.
Mhm. Ja, genau. Diesen Podcast-Tipp, ne?
Ja.
Hi, ich bin Philipp May.
Und ich bin Sandra Schulz.
Und wir sind beide Hosts von unserem Podcast Der Tag.
Wir schauen uns jeden Tag die Nachrichtenagenda an und dann fragen wir uns, was sind die Themen, die man unbedingt mitnehmen muss aus dem Tag.
Und wir kennen ja alle dieses Gefühl, dass wenn wir die Nachrichten hören, sieht man erstmal eine Schlagzeile, vielleicht noch 3-4 zusätzliche Sätze und man fragt sich, was steckt eigentlich dahinter? Da gibt es doch jetzt sehr viel mehr Erklärungsbedarf. Und genau den wollen wir liefern, dass man einfach mitreden kann, dass man die Nachrichten auch versteht.
Wir holen uns Gesprächspartner in den Podcast. Wir sprechen mit Korrespondentinnen und Korrespondenten in aller Welt, die Themen, über die wir sprechen wollen, seit langer Zeit beobachten, die unheimlich viel darüber wissen und die uns das auch unheimlich toll erklären können.
Es gibt ja häufig Tage, da gibt es einfach ganz viele super spannende Themen. Und das ist dann häufig der schwierigste Part, dass wir auch dann relativ lange diskutieren im Team, was sind dann heute wirklich die zwei Themen, über die es sich am meisten lohnen könnte, wirklich zu reden. Und häufig sind es auch gerade Themen, wo man denkt, hier steckt viel mehr dahinter, als man vielleicht auf den ersten Blick sehen würde.
Wir wollen nicht Meinung anbieten, sondern wir wollen Hintergrundwissen anbieten.
Und der Tag ist jeden Tag von Montag bis Freitag ab 17 Uhr in unserer Deutschlandfunk-App mit einer neuen Folge.
Und manchmal, wenn es die Weltlage von uns will, auch mit Sonderfolgen am Wochenende.